Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Erstmal die Folie vom Buch entfernen. Vom Look her überzeugend. Nicht viel Shishi auf dem Cover. Einfarbig, aber es sticht ins Auge. Vorne drauf die Namen von gleich 6 Schauspielern. Wow. Was steht hinten drauf?
Der Klappentext. Staunend blickt man auf die Brüche und Aufbrüche eines ganzen Lebens. Eine dahinplätschernde Kindheit auf dem Bonanza-Rad. Eine heartbreaking Jugend. Das Ringen um eine schwindende Liebe. Und was passiert, wenn man auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen? Dieses Buch erzählt zart, bewegend und zugleich irre komisch davon, wie man das Leben annehmen und wie man es loslassen kann. Geschichten von Verlust und unverhofftem Glück.
Geschichten über Irrungen und Wirrungen des Lebens, geschrieben von Schauspielern? Das lesen viele gerne. Gute Schauspieler schreiben zwar nicht automatisch gute Bücher, aber das Publikum greift zu, wenn der Name eines bekannten Darstellers auf dem Cover steht. Nur vorbei die Zeiten, als sich Schauspieler noch mit den Irrungen und Wirrungen des eigenen Lebens, mit ihren Memoiren begnügten wie Mario Adorf, Lilo Pulver oder Kurt Jürgens. Jetzt sind die meisten ins belletristische Fach gewechselt und schreiben Romane oder Erzählungen. Da verdreht mancher die Augen.
Schauspieler, die schreiben, sind wirklich das Schlimmste. Nicht ganz so schlimm wie Installateure, die schreiben. Aber nichts ist so schlimm wie Regisseure, die schreiben. Diese sind noch schlimmer als Ärzte, die schreiben. Aber nichts ist so schlimm wie Versicherungsangestellte, die schreiben.
David Schalko, schreibender Regisseur.
Etwas darstellen heißt sich verwandeln. Darin sind Schauspieler Profis. Etwas aufschreiben heißt auch verwandeln. Das wird Schauspieler reizen. Ob sie es irgendwann satt haben, die Texte anderer zu verkörpern? Ob in ihnen der Wunsch wächst, sich selbst auszudrücken? Und das, was sie erzählen wollen, zu verwandeln? Nicht nur sagen, wie es war, auch wie es hätte sein können. Wie es besser gewesen wäre oder schlechter.
Show and Tell. Warum Schauspieler zu Autoren werden. Von Corinne Orlowski.
Beide erschaffen, sowohl der Schriftsteller als auch der Schauspieler erschafft im Moment neu. Ja, also er baut sich seine Welt, baut sich seinen Menschen, baut sich seinen Hamlet, baut sich seine Romanfigur zurecht. Und das ist ja das Verbindende und auch das Schöne daran.
Robert Seethaler ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Österreichs. Einer, der mal Schauspieler war. Mittlerweile hat er die TV-Zuschauer komplett gegen ein Lesepublikum getauscht. Welten erschaffen, das geht leise und unaufgeregt wie bei Seethaler und Matthias Brandt. Unterhaltsam und berührend wie bei Anna Brüggemann und Johann von Bülow. Voll Humor und Situationskomik wie bei Adriana Altaras und Joachim Meyerhoff. Die 6 Autorinnen und Autoren auf dem Cover. Die Montage ihrer Texte ergibt ein Buch der Schauspielerbücher. Ein Mosaik, ein Meta, ein Überschauspielerbuch. Wie auf der Bühne steht auch hier der Mensch im Zentrum. Zeiten und Orte verschwinden im Hintergrund des literarischen Geschehens, werden austauschbar. So entsteht ein Buch über ein Jahrhundertleben, von der Kindheit bis zum Tod.
Prolog zum Meta-Schauspielerbuch. Eine literarische Reise in einen Kosmos, den jeder kennt.
Beim Schreiben fühle ich mich persönlich sicherer und wohler und kann trotzdem paradoxerweise ehrlicher sein und mehr von mir zeigen, als ich es je auf einer Bühne konnte.
Robert Seethaler.
Ein Roman oder still sitzen oder überhaupt was schreiben über mich wollte ich nicht.
Adriana Altaras.
Still sitzen. Schon allein die Vorstellung hat mich nervös gemacht.
Also ich halte das eben für eine Erinnerungsarbeit, will ich nicht sagen, für eine Erinnerungsform.
Joachim Meyerhoff.
Das Verfassen eines eigenen Textes kommt mir vor wie einfach nur wie ein weiterer Schritt auf einem Weg, den ich aber schon öfter gegangen bin.
Matthias Brandt.
Es war eher wie eine Befreiung oder wie ein Nachhausekommen.
Anna Brüggemann.
Inzwischen denke ich, es war die beste Idee, die ich haben konnte.
Johann von Bülow.
Niemand schreibt so unverwechselbar komisch über das Tragische wie Schauspieler. Es gibt keine überkomplexen Plots. Die Erzählinstanz ist einer Figur und seinem oder ihrem Erleben ganz nah. Der Augenblick zählt. Und das Tragikomische finden Schauspieler in den großen Themen des Lebens. Familie, Beziehung, Freundschaft, Tod. Sie erzählen von Verfehlungen und Verlusten oder entwerfen Panoramen längst vergangener Dekaden. Meist sind die Texte offenkundig autofiktional. Die Schauspieler erzählen von sich, allerdings mit der Lizenz zum Erfinden.
Also man kann die Dinge so ein bisschen bigger than life machen und dadurch hat man aber auch wieder die Möglichkeiten, Freiheit zu gewinnen.
Joachim Meyerhoff ist vielleicht der erfolgreichste Autor, der zugleich Schauspieler ist und mit diesem Doppelberuf zuerst bekannt wurde. Seine autobiografische Romanreihe »Alle Toten fliegen hoch« ist einer der größten Kassenschlager der letzten Jahre und hat sich insgesamt fast 3 Millionen Mal verkauft. Die 4 Bände sind eine Totenbeschwörung, ein Versuch, mit Verlusten umzugehen.
Naja, da muss ich gleich intervenieren, ja. Weil diese ganzen Formen von Bewältigung eben nicht, sondern das Gegenteil, das permanente Offenhalten eigentlich dieser Wunden, ja, und nicht zu sagen, man schließt mit irgendetwas ab.
Ich hatte das Gefühl, oh, jetzt kann ich wirklich auch die Qualität der Wörter klingen lassen und sowas. Also ich fand's nur schön.
Anna Brüggemann ist nicht nur Schauspielerin, auch preisgekrönte Drehbuchautorin. Irgendwann hat es sie gestört, immer eine visuelle Entsprechung für innere Vorgänge finden zu müssen. Und so ist aus dem als Drehbuch begonnenen Text der Trennungsroman entstanden. Brüggemann schildert den Bruch einer Beziehung mit großer erzählerischer Lust. Einfühlsam gibt sie den Gefühlen und Gedanken der beiden Raum.
Also das war für mich so fast schon so ein Überschnappen, dass ich wusste, ich kann einfach alles beschreiben, was ich möchte. Das war wie so ein stiller, aber nicht enden wollender Rausch.
Menschenkenntnis braucht vermutlich jeder Schauspieler. Sie beobachten andere, spielen alternative Varianten durch. Im Rollenstudium lernen sie zu analysieren. Bei jeder Rolle müssen sie sich fragen, was macht diese Figur aus? Was treibt sie an? Welche Fähigkeiten besitzt sie? Wo liegen die Kränkungen? Und dafür schöpfen sie doch auch aus dem eigenen Leben. Oder, Matthias Brandt?
Ja, klar, deshalb liegt das natürlich nahe, dass man zur Selbstbetrachtung neigt. Das ist sicher so. Ja.
Kapitel 1: Kindheit und Jugend.
Keiner da. Das Haus hatte ich bereits von oben bis unten und von links nach rechts durchwandert und saß jetzt doch wieder stuhlkippelnd in meinem Zimmer. Die Mondlandung nahm in meinen Gedanken größten Raum ein. Bei der Astronautenausrüstung handelte es sich um eine Art Pyjama, Preis 19,90 Mark, dessen Stoff eine gummierte, silberfarbene Beschichtung erhalten hatte. Wegen der Luftundurchlässigkeit des Stoffs begann man in dem Anzug sofort zu schwitzen. Ich fühlte mich als Vierter im Bunde von Armstrong, Aldrin und Collins. Zu Hause empfing mich meine Mutter mit ungläubigem Staunen. Dann schimpfte sie wegen des herausgeworfenen Geldes, was mich aber nicht interessierte. Es gab Aufgaben zu erledigen, wichtiger noch Pflichten. Meine Mission durfte keinesfalls gefährdet werden. Schon gar nicht durch die Gedankenlosigkeit meiner Mutter. Natürlich liebte ich sie. Aber jetzt, mit 7, wurde es Zeit, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. In den nächsten Wochen, bis das Kostüm nur noch in Fetzen an mir herabhing, lebte ich nicht mehr in dem großen weißen Haus, sondern im All. Ab und zu hörte man mich murmeln, noch 900 Meter. Engineers, stop, oder Eagle ist jetzt auf der Mondoberfläche. Ich erwartete darauf keine Antwort. War mir selbst genug. Nie zuvor war mir die Welt so fassbar erschienen. Hier wollte ich sein. Für mich. Nirgendwo sonst.
Für Matthias Brandt ist Schreiben ein Teil seines Lebens geworden. Er war überrascht, wie nah Schreiben und Spielen beieinander liegen.
Hätte ich so nicht gedacht, weil es ja doch von der Lebensführung her, sage ich jetzt mal, sehr unterschiedliche Aggregatzustände sind. Die Ängstlichkeit oder Unsicherheit und dieser wankende Boden, auf den man sich begibt, wenn man damit an die Öffentlichkeit tritt, das unterscheidet sich von der Empfindung her gar nicht so sehr zwischen Spielen und etwas Geschriebenes veröffentlichen.
Am Ende sind es für Matthias Brandt nur andere Ausdrucksformen, andere Bühnen. Schauspielen oder Schreiben, es bleibt für ihn der gleiche Vorgang, ein Hineinversetzen in die Figuren. Brandt schreibt, wie er spielt. Er zeigt einen Menschen, der versucht, Gefühle, Gedanken, Wünsche zu verbergen. Genau damit legt er sie offen. Beim Aufschreiben funktioniere das auf ähnliche Weise wie beim Schauspielen. Der Unterschied sei nur die Sprache. Für ihn sei wichtig, wie sich alles anfühle. Und dabei spiele die Kindheit eine wichtige Rolle.
Ich hatte immer so die Vorstellung, dass vielleicht der Unterschied zwischen kindlichem Empfinden und sogenanntem Erwachsenenempfinden darin besteht, dass Kinder eher nacheinander empfinden und Erwachsene eher gleichzeitig empfinden. Ein Schauspieler empfindet auch nacheinander. Das, was beim Schauspieler oft als Vielschichtigkeit bezeichnet wird, ist im Grunde ein gekonntes Nacheinander, nicht ein Übereinander.
Dass Matthias Brandt als Sohn des Bundeskanzlers Willy Brandt eine außergewöhnliche Kindheit hatte, ist ihm bewusst. Ein Leben mit Chauffeur, Personenschutz und geheimnisumwobenen Eltern war seine Normalität. Sie hat er als Ausgangspunkt genommen, um sich vorzustellen, wie es auch hätte sein können. Zugleich aber habe er das Nicht-Besondere im Besonderen beschreiben wollen. Im Astronautenkostüm durchs Haus schweben oder beschämt nach einer Niederlage als Torwart die Wolfgang-Kleff-Mütze in den Staub werfen.
Das war für mich gar keine Frage, dass ich davon erzählen will, vielleicht auch, weil es einfach eine Zeit ist, zu der ich immer eine starke Verbindung gehalten habe, die für mich auch in der Schauspielerei immer eine große Rolle gespielt hat, weil ich doch sehr früh das Gespür dafür hatte, dass diese Zeit, in der man Dinge zum ersten Mal erlebt, für einen Schauspieler unheimlich ergiebig sind.
Erste Male und die mit ihnen verbundenen intensiven Gefühle schildert Brandt in seinem ersten Roman Blackbird. Diesmal ohne erkennbare autobiografische Färbung, wie noch im Debüt, dem Erzählband Raumpatrouille. Der Roman stellt die Frage, wenn man jung ist, wie erträgt man das Unerträgliche? Indem man es erstmal leugnet. So macht es Morten, genannt Motte. Motte ist 15, als sein bester Freund am Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, an Krebs. Und dann ist da auch noch Jacqueline und es naht die nächste Erschütterung. Aus Verzweiflung betrinkt sich Motte eines Abends und klettert im Freibad aufs 10-Meter-Brett.
Oben war ich vollkommen leer und dachte und fühlte nichts mehr, guckte nur noch. Und als mir sogar das zu viel war, schloss ich die Augen. Aber das war keine gute Idee, weil sich sofort alles zu drehen begann. Mir war so schlecht, dass ich sofort ins Wasser hätte runterreiern können. Die Rotweinkotze sähe darin so aus, als ob der weiße Hai unterwegs gewesen wäre. Es kam aber nichts. Keine Tränen, kein Wein. Ich legte mich auf den Rücken und schaute in den Himmel. Amselfelder, brüllte ich sinnloserweise in die Nacht, wie ein Fangesang beim Fußball. Und dann gleich hinterher, Blackbird Fielder. Plötzlich gingen unten die Lichter an und einer rief, Hallo, was machen Sie denn da? Runter da, aber ganz schnell. Er hatte breite, buschige Koteletten und weil er oft eine Pilotensonnenbrille mit goldenem Rahmen trug, hatten wir ihn Elvis getauft. Er kam jetzt in meine Richtung. Hallo, sagte ich. Und als ich runterschaute und wieder merkte, wie hoch das hier war und wie tief unter mir der rettende Boden, machte mein Magen einen kleinen Hüpfer und als nächstes schoss dann auch schon eine rote Fontäne aus meinem Mund und platterte unten auf die Fliesen. »Ach du Scheiße«, hörte ich Elvis schreien. Die machst du aber gleich weg, die Sauerei. Amselfelder? Fragte Elvis und zeigte auf meine Flasche. Hol ich mir auch gerne. Ist bekömmlicher, weil die da die Stiele und Stängel nicht mitkeltern. Schlückchen, sagte ich und hielt ihm die Flasche hin. Elvis guckte erst in den Himmel, dann auf seine Füße, dann seufzte er und sagte, wissen Sie eigentlich, dass alle Sie Elvis nennen? Er guckte erst überrascht, als ob ich ihn hochnehmen wollte, und dann, als ich ihm zunickte, zog sich ein Lächeln über sein Gesicht. Ehrlich? Ja, wegen der Frisur und der goldenen Sonnenbrille und so. Dann fing er an zu summen. Ich fing an, den Takt mitzuklatschen. Günther war hin und weg und sang, You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Ich wusste genau, wann der Chor einsetzte und machte an den richtigen Stellen Ah, und es wurde ziemlich laut auf dem Zehner. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
Kapitel 2 Erwachsen werden.
Der Aufbruch ins Neue und Unbekannte, der vieles verspricht. In ihm liegt für den Bestsellerautor Robert Seethaler eine große Kraft.
Das Namenlose, das Unbenannte, das Undefinierbare, das Nichtklare interessiert mich mehr.
Und das ist ihm vielleicht in die Wiege gelegt. Robert Seethaler hat eine Sehschwäche, minus 19 Dioptrien. Anfangs musste er eine Brille mit, Zitat, Aschenbecherboden-dicken Gläsern tragen. Beim Schauspielen eher störend.
Das Veräußern war nie so mein Ding. Ich wollte nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich bin ja richtig krank geworden auf der Bühne, da im Rampenlicht. Das Licht, das Bühnenlicht hat mir die Seele ausgebrannt, wenn man so möchte.
Aber vielleicht ist es gerade die Sehschwäche, die ihm hilft, den Blick nach innen zu richten und sich Geschichten auszudenken.
Mich interessiert eher eine verschwommene Weltsicht, die ja mir sehr eigen ist. Ich sehe die Welt verschwommen in vielerlei Hinsicht, um darüber, über das Suchen im Trüben, sozusagen mir Klarheit zu verschaffen.
2004 besucht Seethaler in München eine Drehbuchwerkstatt. Es entstand jedoch kein Filmdrehbuch, sondern ein Roman. Die Biene und der Kurt. Seitdem hat er den Schauspielberuf an den Nagel gehängt. Schreibend tritt er nun mit der Welt in Kontakt. Seethaler erzählt von den vermeintlich kleinen, einfachen Helden des Lebens.
Mich interessiert halt wirklich nur der Mensch in seinem nächsten Umfeld und seine Aktionen, sein Handeln vor allem. Und das, glaube ich, bleibt sich im Endeffekt immer gleich, egal ob der jetzt in Wien des 18. Jahrhunderts oder in Paris der Zukunft lebt.
Zuletzt hat sich Seethaler in seinem Roman »Café ohne Namen« ins Wien des Jahres 1966 begeben, das Jahr, in dem er geboren wurde. Sein Protagonist Robert Simon ist 31 Jahre alt und, Zitat, einsam in der Welt, einsam in seiner eigenen Haut. Ein typischer Seethalerheld. 21 Jahre nach dem Ende des Krieges erhebt sich die Stadt langsam aus den Trümmern. Überall wächst das Neue. Und Simon lässt sich mitreißen.
Es beginnt immer mit einem Bild oder eigentlich noch mit viel weniger, mit fast so einem, einfach nur ein diffuses Leuchten, das sich im besten Falle zu einem Bild auswächst. Und in diesem Fall war es eben das Gesicht eines Mannes, der sich mit der Stirn gegen eine Auslagenscheibe lehnt und da ins Dunkle hineinguckt. An der Ecke blieb er stehen, um einen Blick in den Gastraum des ehemaligen Marktcafés zu werfen. Er legte die Stirn an die Scheibe und spähte mit zusammengekniffenen Augen ins Innere. Vor dem großen schwarzen Tresen standen Tische und Stühle übereinander gestapelt. Die Tapete war ausgebleicht und wölbte sich an einigen Stellen. Es sah aus, als hätten die Wände Gesichter. »Die Mauern brauchen Luft«, dachte Simon. »Die Fenster müssen ein paar Tage offen bleiben. Erst danach würde er streichen.«
»Ja.« Robert Simon würde das Café wieder eröffnen. Und auch wenn das Viertel arm ist, die Gäste werden kommen und mit ihnen die Geschichten. Die beschreibt Seethaler in schnörkellosen Sätzen, voller Hingabe an Details. So entsteht der ihm ganz eigene Ton, still, zurückgenommen, konkret, anschaulich, ohne jede Aufgeregtheit.
Simon dachte an seine Gäste. Es war merkwürdig, wie wenig er von ihnen wusste und wie gut er sie doch kannte. Aber vielleicht machte er sich bloß etwas vor. Vielleicht kannte er in Wahrheit niemanden. Nicht einmal sich selbst. Gerade sich selbst nicht. Vielleicht blieb man sich selbst stets das größte Rätsel, dachte Simon. So rätselhaft wie der Reiher, der vollkommen reglos am Ufer stand und der in Wahrheit nichts weiter war als ein angeschwemmter, dürrer Ast. Es ist eine Atmosphäre und es sollte etwas Zwischenmenschliches passieren, aber wie du das dann beschreibst oder erschreibst, ist für mich zumindest nicht wirklich zu erklären. Das meiste erzählt sich ja eher über die Leere zwischen den Worten.
Robert Seethaler hat die Kunst des Weglassens perfektioniert. So kann er auch auf weniger als 200 Seiten von einem ganzen Leben erzählen, indem er Schlaglichter setzt, als würde man eine Höhle mit einer Taschenlampe ausleuchten. Es ist immer nur ein Lichtkegel zu sehen, der Rest bleibt im Dunkeln. Die Leere muss der Lesende selbst ausfüllen. Nicht anders, so beschreibt es Seethaler, sei es beim Theaterspielen.
Ja, ein guter Schauspieler bedient ja gerade die Leere zwischen den Worten. Also der spielt ja ohne zu sagen. Man muss ja nicht ständig immer etwas sagen oder sich dem anderen oder dem anderen versagen. Im Grunde genommen arbeitet ein guter Schauspieler mit der Leere.
Aber was soll die Leere sagen? Sie muss präzis gesetzt und aufgeladen werden, um bedeutungsvoll zu sein.
Genau, es geht um Schwingung und es geht vor allem auch um eine Beziehung. Eine Beziehung, ich versuche eine wirkliche Beziehung zu den von mir erschriebenen Menschen aufzubauen und vor allem auch zum Wort.
Seethalers Robert Simon ist nicht zufällig 31. Er verfügt glücklicherweise über eine Vorstellung von seinem Leben und besitzt genug Tatkraft, sie umzusetzen. Auch wenn er sich selbst ein Rätsel bleibt, er ist zufrieden. Nicht so die Figuren in Anna Brüggemanns Trennungsroman. In Simons Alter haben sie schon einen Partner, einen Kinderwunsch und einen Karriereplan. Nur emotional sind sie ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt. Die erste Sinnkrise steht ihnen bevor.
Das Erwachsenwerden, das halt in den 20ern noch gar nicht abgeschlossen ist. Und auch so eine Mann- und Frau-Werdung, die noch gar nicht abgeschlossen ist in den 20ern. Und dachte ich, das finde ich spannend.
Are you lonely? Are you lonely? Are you lonely, my friend?
In Brüggemanns Trennungsroman sind Thomas und Eva, beide Anfang 30, seit 8 Jahren ein Paar. Und, wie es scheint, füreinander bestimmt. Sie sind erfolgreich. Eva, ehrgeizige Kunsthistorikerin. Thomas, Krankenhausarzt. Eigentlich könnten sie den nächsten Schritt gehen. Heiraten, Familie gründen, Wohnung kaufen. Doch Thomas merkt, er ist sich nicht mehr so sicher. Seine Zweifel werden stärker. Soll es das gewesen sein? Etwa für immer? Dann folgt der große Knall, die Trennung.
Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie ein Thema unserer Generation. Ich habe so viele Trennungen dieser Art beobachtet und dachte, das ist irgendwie lustig, da liegt eine Geschichte begraben. Ich erlebe jetzt sehr, 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 sehr viele Frauen, die mit Ende 30, Anfang 40 alles in Frage stellen.
Are you lonely? Are you lonely? Are you lonely, my friend? Don't get started, don't get demonic. I beg you, I beg you again.
Brüggemann erzählt keine ungewöhnliche Geschichte. Aber so wie sie erzählt, mit einem ungeheuren Gespür für die kleinen und größer werdenden Beziehungsrisse, ist sie bemerkenswert. Sie stellt die wichtigen Fragen. Kann es richtig sein, einen Menschen zu verlassen, der so grundsympathisch und klug ist wie Eva? Wird sexuelle Anziehung nicht überbewertet?
Wenn man aus einem sehr stabilen Umfeld kommt und diese Stabilität implizit auch erwartet wird in der weiteren Lebensführung, man aber was anderes in sich spürt, dann kann es lange dauern, bis das sich Bahn bricht. Und deswegen erst mit Ende 20, wo man dann plötzlich denkt, oh, ich spüre die ganze Zeit schon was anderes anklopfen. Ich war jetzt die ganze Zeit ein gutes Kind, habe alles richtig gemacht, mein Studium, meine Beziehung. Aber jetzt merke ich, wenn das jetzt den Rest meines Lebens anklopft, dann werde ich verrückt.
Im Trennungsroman beschreibt Brüggemann, wie Eva und Thomas nun verzweifelt um ihre Beziehung ringen.
Wir sind jetzt wieder mitten im Buch. Die beiden sind noch zusammen. Thomas hat einen besten Freund, Ludwig, und mit dem bespricht er immer alles, was ihm so im Kopf rumgeht. Jetzt hat eigentlich Ludwig ihm gesagt, verlass sie doch. Eva verlassen. Thomas spricht das aus wie etwas Verbotenes. Das ist so ähnlich wie die Erde zu verlassen und sich einen neuen Planeten zu suchen. Es gibt keine Alternative zu Eva. Zumindest kenne ich keine. Außerdem fängt dann alles wieder von vorne an. Der erste Kuss, das erste Mal miteinander schlafen, sich anfangs voreinander Mühe geben, sich irgendwann weniger Mühe geben und schlussendlich in schlechten Unterhosen voreinander rumlatschen. Die Faszination, die das neue Gesicht in einem auslöst, irgendwann die liebgewonnene Gewohnheit und dann die Enttäuschung. Immerhin bin ich mit Eva schon so weit gekommen.
Anna Brüggemann erzählt nicht autobiografisch. Aber sie schreibt über eine Lebensphase, die sie kennt. Als der Roman vorlag, erlebte sie eine Überraschung. Bisher kannte die Schauspielerin nur Reaktionen auf ihre Filme.
Beim Drehen hat man immer den fremden Text und man spielt zusammen mit Kollegen und dann ist da noch die Regie und dann ist da der Schnitt. Und es ist ganz viel nicht in der eigenen Hand. Und dann kommen noch so Sachen hinzu, wie dass Leute sagen, boah, du sahst so super aus in dem Film. Und man denkt so, ja, Herzchen, ich war eine Stunde in der Maske und das Licht war gut. Also das ist einfach quasi ein gefälschtes Kompliment. Wo soll ich damit hin? Also.
Bei der Veröffentlichung ihres Debütromans spielte das Äußerliche gar keine Rolle.
Das war für mich, als hätte ich mich aufgefaltet. Als hätte ich mich plötzlich ganz hingestellt. Als hätte ich so, bis jetzt hätte ich immer halb dagestanden und plötzlich würde ich ganz dastehen. Und das war eine totale Selbstermächtigung.
Exkurs, der Markt.
Die Prominenz von Schauspielern ist ein großer Vorteil für Literaturagenturen und Verlage. Die Vermarktung ihrer Bücher fällt deutlich leichter. Dessen ist sich Matthias Brandt bewusst.
Wenn ich jetzt Buchhalter wäre, wäre es mir wahrscheinlich relativ schwer gefallen, als über 50-jähriger Debütant einen Verlag zu finden für Kurzgeschichten, was jetzt auch nicht ein besonders beliebtes Genre ist.
Kein Wunder, dass Schauspieler nach eigenen Texten gefragt werden. Adriana Altaras fühlte sich regelrecht belagert von der Literaturagentin Karin Graf.
Die ging mir so auf den Senkel und die hat auf mein Band gesprochen, ja, sie hätte Geburtstag, es sei Weihnachten, ob ich nicht nochmal 50 Seiten schreiben könnte. Und so ging das dann hin und her. Viele, viele Jahre, wirklich.
So lange, bis Altaras ihren Debütroman Titus Brille fertig hatte. Eine außergewöhnliche jüdische Familiengeschichte im dramatischen 20. Jahrhundert. Das Debüt wurde ein Bestseller. Die Bekanntheit von Adriana Altaras dürfte dem Buch nicht geschadet haben. Aber liegt es erst einmal auf dem Nachttisch, muss es die Leser auch überzeugen. Der Slogan »Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen« sorgt nicht automatisch für Verkaufserfolge.
Ach, SchauspielerInnen sind gesichtsbekannt. Gucken wir mal, ob wir den Text abluchsen können, den wir vermarkten können. Und der Gedanke ist legitim, aber die Antwort lautet, nein, so ist es nicht.
Kerstin Gleber, Verlegerin von Kiepenheuer und Witsch, hat vermutlich die meisten erfolgreichen Schauspieler als Autoren im Programm. Sie seien im Verlag, meint Gleber, eben auf der Suche nach außergewöhnlichen Stimmen. Und gerade Schauspieler beschäftigten sich den ganzen Tag mit nichts anderem als Text.
Insofern sind SchauspielerInnen die Menschen, glaube ich, die am allerstärksten Allrounder sind oder die Sprache und Gestaltungskraft der Sprache wirklich mit ihrem Intellekt und ihrem Körper und der Physis erproben und dadurch besonders prädestiniert sind, nicht nur vorhandene Texte zu gestalten, sondern auch eigene Texte hervorzubringen.
Allerdings verfliegt der Ruhm eines Darstellers meist schnell. Theaterabende sind einmalig, selbst Erfolge beim Film sind flüchtig. Was bleibet aber, so sagt es Hölderlin, stiften die Dichter. Wer schreibt, der bleibt. Gerade in digitalen Zeiten wächst der Wunsch nach Beständigkeit. Viele streben wohl daher zum Buch. Fußballer, Journalistinnen, Nachrichtensprecher, Comedians.
Ein Buch heißt Vertiefung, ein Buch heißt höchste Präzision und die Möglichkeit, an einem Text zu feilen.
Ein Buch kann man in die Hand nehmen, heute und auch morgen noch.
Auch die Anmutung, es gibt einen Anfang und ein Ende, es ist etwas Abgeschlossenes, etwas Gestaltetes.
Für Künstler aus flüchtigeren Medien ist das faszinierend. Veröffentlichungen von Menschen, die ihr Geld auch in anderen Berufen verdienen und nicht selten prominent sind, gefallen natürlich nicht allen. Zum Beispiel nicht dem Literaturkritiker und Leiter des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz.
So ist unsere Medienbranche einfach bestückt, dass diese Schauspielernamen auf Redakteure, auf Chefredakteure einen viel größeren Einfluss haben und sie sagen sich, oh, nehmen wir doch in die Talkshow nicht diesen Romancier, der einen tollen Roman geschrieben hat, aber den kennt keine Sau, sondern wir nehmen den Schauspieler, den alle aus TV-Rollen, als Kommissar, Tatort, Polizeiruf vielleicht kennen, der sorgt für Quote.
Moritz nimmt im Gegensatz zu Gleber eine mediale Verschiebung wahr. Nicht die literarische Qualität sei entscheidend, sondern Beruf und Prominenz der Autoren. Wer in der Medienöffentlichkeit präsent sei, ob im Fernsehen oder auf Social Media, werde für kompetent gehalten und erhalte einen unverdienten Aufmerksamkeitsbonus. Und ja, das Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Irgendwie auffällig, dass jede Saison neue Texte von Schauspielern in den Verlagsprogrammen zu finden sind. Meist als Spitzentitel.
Und es gibt, ich nenne jetzt keine Namen, auch ganz erschütternde Beispiele, wo es sicherlich auch beim einmaligen Fall bleiben wird, weil das merken die Verlage natürlich.
Die Bücher von Schauspielern scheinen das Bedürfnis der Lesenden zu befriedigen, dem Leben des Menschen, den man schon durch seine Medienpräsenz zu kennen glaubt, näher zu kommen.
Naja, es stand ja immer so ein bisschen im Raum und dass das von Buchverlagen eben auch spekulativ betrieben wird, in der Hoffnung sozusagen mit geliehenem Ruhm Auflagen zu generieren.
Es ist nicht zu bestreiten, dass Verlage solche Hoffnungen hegen. Sie wollen verkaufen. Und weil im Moment das Genre Autofiktion geradezu boomt, das Ich und die eigene Erfahrung im Fokus stehen, laufen die Bücher von Schauspielern oft besonders gut. Sie schreiben zwar nicht per se autobiografisch, aber über generationstypische Themen, mit denen sich viele identifizieren können. Mittlerweile hat sich eine eigene Bezeichnung durchgesetzt: schreibende Schauspieler.
Klar, das klingt ein bisschen so, wie wenn ein Koch sagt, jetzt hat ein Koch plötzlich einen Roman geschrieben. Schreibende Köche, das klingt auch nicht angenehm.
Es hat ein bisschen so den Beigeschmack, oh Gott, die ist bestimmt als Schauspielerin nicht so gut, deshalb hat sie angefangen, Regisseurin zu werden. Reicht das nicht, dass sie Regie macht? Muss sie auch noch Opernregie machen? Und jetzt reicht ihr die Opernregie nicht? Jetzt muss sie auch noch Bücher schreiben? Sowas hat es. Aber im Grunde ist es doch nur der Wille, sich auszudrücken.
Doch in den Ohren von Matthias Brandt klingt schreibender Schauspieler gar nicht so abwertend.
Weil ich finde, dass er das, also zumindest in meinem Fall, genau das trifft, was auch Tatsache ist. Ja, dass, also wenn ich mich selber beschreiben sollte als Schreibenden, dann würde ich sagen, ja, ich bin ein schreibender Schauspieler, weil ich meine wesentliche künstlerische Prägung und meine Kriterien in der Schauspielerei erworben habe und die trage ich weiter ins Schreiben.
Kapitel 3: Die zweite Lebenshälfte.
Über sehr viele Jahre über habe ich mich immer an einen Lieblingssatz aus dem Buch von Michael Caine über Schauspieler gehalten. Und dieser Satz heißt: Suchen Sie sich kein Hobby, Sie werden dabei bleiben.
Johann von Bülow missachtete die ironische Warnung und brachte 2023 den Debütroman Roxy heraus. Er hatte beobachtet, wie viele seiner Kollegen mit 50 Jahren sagten:
Das habe ich jahrzehntelang als Schauspieler gemacht, was die Regisseure gesagt haben. Jetzt will ich endlich mal auf die andere Seite und selber Regie führen.
Der Verlockung zur Selbstermächtigung konnte auch von Bülow nicht widerstehen und begann zu schreiben.
Inzwischen denke ich, es war die beste Idee, die ich haben konnte. Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Weil die Verbreiterung sozusagen meiner künstlerischen Persönlichkeit etwas ist, wovon, so ist zumindest im Moment mein Gefühl, die anderen Künste oder die anderen Berufe, die ich noch habe, total profitieren.
Schreiben ist für Johann von Bülow eine Erweiterung des Schauspielberufs geworden. auch um sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die ihn persönlich beschäftigen. Von Bülow ist 1972 geboren. Er steht in der Mitte des Lebens.
Dass in dem Alter, in dem ich jetzt bin, so ein paar Leute auf einmal sozusagen wie so Spielfiguren vom Feld genommen werden und man steht daneben und sagt, was ist denn jetzt los?
Von Bülow erzählt in Roxy von einer ungleichen Freundschaft. Mark ist auf dem Weg zur Beerdigung seines Freundes Roy und erinnert sich an die gemeinsame Jugend in München der 80er Jahre.
Als Mark beschleunigte, um sich wieder in den Verkehr einzureihen, beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl. In etwa 1,5 Stunden würde er in München ankommen. Wie würde es sein, nach all den Jahren, in denen sie sich nicht mehr gesehen hatten, dem toten Freund zu begegnen? Und was heißt begegnen, dachte Mark. Konnte man das überhaupt so sagen? Ein Kloß machte sich in seinem Hals breit. Er kannte das Gefühl, zu lieben, ohne auf die gleiche Weise zurückgeliebt zu werden, überhaupt nicht, bis er auf Roy traf. Wie verletzlich man ist, dachte er, wenn man selbst jemand anderen voller Inbrunst liebt und um dessen Liebe immer wieder kämpfen muss. Ohne Gegenwehr ließ er dieses Gewitter durch sich hindurchfegen, hielt mit beiden Händen das Lenkrad fest umklammert, gab weiter Gas und heulte hemmungslos.
Johann von Bülow hat bewusst keine Ich-Perspektive, sondern einen personalen Erzähler gewählt. Der ist der Hauptfigur und seinen Empfindungen sehr nah. Es wird wenig erklärt und viel gefühlt. Eine fiktive Geschichte, aber eine, die viel über den Schreiber erzählt.
Natürlich macht man sich damit nochmal ganz anders nackt als mit den Rollen, was nicht heißt, dass man sich nicht mit den Rollen auch nackt macht, aber intensiver.
Der Text hat die Sprache, die Stimme von Bülow, jedoch leider der Hauptfigur nicht seinen Körper. Der Autor dirigiert den Erzähler, anders als beim Schauspielen, bei dem man in die Geschichte involviert ist und die Figurenperspektive nicht verlassen kann.
Man kann ja diesen Beruf durchaus eine gewisse Unmündigkeit nicht ganz absprechen, je nachdem, wie man damit umgeht. Überspitzt formuliert sage ich auch manchmal, Schauspielerei ist der selbstverschuldete Eintritt in die Unmündigkeit.
Ist dann im Gegensatz dazu Schreiben der selbstverschuldete Eintritt in die Mündigkeit? Schreibend verfügt man nicht nur über eine Figur. Man ist auch Regisseur eines ganzen Ensembles, entscheidet über das Setting, die Atmosphäre, die Ereignisse. Der Autor ist autonom. Naja, bis der Lektor oder die Lektorin zum Gespräch bittet.
Vielleicht nicht zufällig lässt von Bülow den Roman in seinem Milieu spielen. Mark ist Schauspieler.
Seine Oma sagt zu ihm, Schauspieler müssen leere Gefäße sein, ohne eigenen Inhalt.
Das hat der Verfasser von Roxy selbst erlebt. Aber auch, dass Schriftsteller keine leeren Gefäße sein dürfen.
Nee, weil wenn die anfangen zu arbeiten, dann ist ja noch nichts da.
Der Schriftsteller muss voll sein, damit er die weiße Seite füllen kann. Der Schauspieler leer, um die geformte Welt, die Sprache in sich aufnehmen zu können.
Beides geht, meint von Bülow.
Man muss halt nur sozusagen den Hebel auf die richtige Stellung umdrehen und beim Spielen ist das wahrscheinlich eine andere Stellung als beim Schreiben.
Es war ein wenig so wie mit Geburten und Hochzeiten. Als Schauspieler hatte man das Gefühl, wenn so ein Ereignis im eigenen Leben stattfand, die Situation irgendwie schon mal erlebt zu haben. Die Unschuld war weg. Es fühlte sich dann so an, als sei das, was jetzt ja in Wirklichkeit passierte, nicht ganz so intensiv und überwältigend, wie es im Film war.
Nicht so bei Joachim Meyerhoff. Sein Leben ist derart prall gefüllt, dass er im Jahr 2009 beginnt, es auf der Theaterbühne zu performen. Die Wiener krümmen sich vor Lachen, unter ihnen auch ein Lektor, der Meyerhoff ermutigt, aus dem Bühnenprogramm Romane zu entwickeln. Er müsse nur epischer denken, in längeren Perioden, statt nur Anekdoten auf Pointen hin aneinander zu reihen. Gar nicht so leicht, wenn die eigenen Pointen reihenweise sitzen. Und man an anderen Abenden ebenso sicher klassische Texte von Shakespeare, Molière oder Ibsen vortragen kann. Aber den eigenen persönlichen Ton muss man, meint Meyerhoff, im Sprechen des Klassikers ebenso suchen wie beim Schreiben.
Wenn Sie einen Goethe-Text sprechen oder so, dann ist das was ein artifizieller Vorgang. Und das Persönliche entsteht dann im Grunde aus der Reibung oder aus der Qual oder der Freude, dass die Sprache etwas völlig anderes ist. Und im Film ist es doch eher der Versuch, dass das Sprechen eins zu eins das abbildet, was diese Figur ist. Und das ist ein völlig anderer Vorgang. Und beim Schreiben ist es eigentlich auch eher so, dass ja was außerhalb stattfindet. Ja.
Meyerhoff schreibt schon seit Jahren, wollte aber nicht veröffentlichen, was seinen Ansprüchen nicht genügte.
Erst mit Anfang 40 habe ich gedacht, jetzt läuft mir die Zeit aber langsam mal weg und ich muss mich mit dem abfinden, was ich selber vermag. Und dass ich einfach gespürt habe, dass diese Verluste, dass das Angebot, was mir gemacht wird, wie ich damit umzugehen habe, für mich absolut unbefriedigend war und auch nicht festlich, auch nicht wirklich schmerzlich. Und das Schreiben war dann schon nochmal der Versuch, diese Trauer, diese Verluste mit der mir aber auch eigenen Idee von Komik zu verbinden, dass sich das nicht ausschließt.
Schreibend kommt auch Meyerhoff dem Schmerz und der Trauer näher und kann beidem durch Komik etwas entgegensetzen.
Tragische Ereignisse sind auch so Wortimplosionen, also etwas implodiert und man wird eigentlich zur Sprachlosigkeit verdammt, ja. Und sich da wieder rauszuarbeiten in die Worte für Dinge, ja. Da saßen sie alle versammelt. Meine Toten. Unglücklich sahen sie nicht aus, aber doch unendlich einsam, wie sie da saßen an ihren Tischen, jeder für sich. Mein Vater sah zuerst zu mir herüber. Und dann folgten die Blicke der anderen, sogar der Glöckner und der Hund schienen mit starr auf mich gerichteten Augen auf etwas zu warten. Das wird hier langsam etwas unheimlich, dachte ich mir. Ich legte beide Zeigefinger vor mir auf das Tischchen und dann begann ich leise zu trommeln, wie ich es seit ewigen Zeiten nicht mehr getan hatte. Ich setzte an zum großen Trommelwirbel, ließ die Zeigefinger so lange auf das Tischchen hämmern, bis sie schmerzten immer schneller, immer härter und rief, alle Toten fliegen hoch.
Wenn man jahrelang so erfolgreich auf der Bühne steht wie die sogenannte blonde Bombe Joachim Meyerhoff und sich durch körperliche Verausgabung zum Explodieren bringt, wenn man jahrelang die Texte anderer auswendig lernt, wenn man immer direkte Rede spricht, wächst dann nicht irgendwann die Lust auf andere Bühnen, andere Worte, andere Sprechweisen?
Ja, natürlich, nach anderen Wörtern und auch nach der Kollision des Innen-Ichs, was man im Buch natürlich permanent bebildern und beschreiben kann, mit der Außenwelt.
Von der Kollision des Innen-Ichs mit der Außenwelt erzählt Meyerhoff mit großer Lust. Aber das Material, wie Meyerhoff sein Leben nennt, war irgendwann ausgeschöpft. Und dann erleidet der 50-Jährige einen Schlaganfall.
Mir geht's nicht gut. Sprechen kann ich immerhin, dachte ich. Um mich zu vergewissern, dass meine Erinnerung nicht gerade dabei war, zu kentern und für immer in der Tiefsee zu versinken, machte ich einen Selbsttest und suchte nach irgendwelchen Textzeilen. Absurderweise verhakte ich mich in einem Schlager, an den ich Jahrzehnte nicht mehr gedacht hatte, den aber die Attacke nun freigeschaltet zu haben schien. Ich sang innerlich. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau in meine Augen. Und dann schau in mein Gesicht. Das ging gut. Die Reihenfolge der Worte stimmte. Oder nicht gleich nochmal. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Der Schlaganfall war dann, ja, es war tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und da wurde das Schreiben nochmal wirklich was anderes. Vielleicht würde ich sogar da den Begriff der Bewältigung für einen Moment gelten lassen.
Schreiben gibt Joachim Meyerhoff die Freude am Leben zurück und trainiert außerdem die linke Hand. So entsteht der Roman Hamster im hinteren Stromgebiet vom Kiepenheuer und Witsch Verlag als fünfter Band der Erfolgsreihe Alle Toten fliegen hoch ausgewiesen. Die Situation ist existenziell und tragisch und zugleich voller absurder Begebenheiten und Begegnungen. Die klare Abgrenzung des Ortes, das Krankenhaus, hilft Meyerhoff, den individuellen Schicksalsschlag als universelle Geschichte zu erzählen.
Das ist dann entweder das Haus der Eltern in der Psychiatrie, Mauer drumherum, Amerika ist ein ganz klares, kulturelles, abgegrenztes Gebiet, aus dem man schreiben kann. Das Großelternhaus, die Schauspielschule, ein Krankenhaus, in dem sie landen nach einem Schlaganfall, eine Provinz.
Überall im Buch wimmelt es von außergewöhnlichen Protagonisten, mit denen man lacht, weint und in denen man sich wiedererkennt. Das gilt auch für die Romane anderer Schauspieler. Unvergessliche Figuren, schreibt dann der Verlag. Und tatsächlich bleiben sie alle im Kopf und Herz. Denn aus ihren Schicksalen und Erlebnissen kann man Lebensweisheiten und Zuversicht ziehen. Nicht zuletzt dank der Verbindung von Tragik und Komik.
Kapitel 4. Das Alter.
Vor wenigen Tagen hat mich die Geschäftsleitung des Heims angerufen. So eine quasi 100-Jährige hätten sie noch nie erlebt. Sie würde unglaublichen Rabatz machen, sich nichts, aber auch gar nichts mehr sagen lassen. Maskottchen war früher, jetzt ist sie nur noch Nervensäge. An manchen Tagen würde sie alle als Antisemiten bezeichnen. So etwas gehe nicht. Nein, sage ich, sowas geht absolut nicht. Frau Dr. Luise, meine Therapeutin, hat mir beigebracht, dass das Verhalten meiner Tante ganz normal ist. In dem Augenblick, in dem der Mensch spüre, dass er schwach wird, ihn die körperlichen oder geistigen Kräfte verlassen, würde er seine Ängste nach außen verlagern. Nicht die Tante selbst verliert oder vergisst die Dinge, alle anderen tun es. Soll ich dich zu mir nach Berlin holen, Zia? Nein, Liebchen, vorher springe ich vom Hungerturm. Ich würde dir nur auf die Nerven gehen, dann lieber denen hier. Die bezahle ich ja schließlich.
Adriana Altaras erzählt in ihrem 5. Buch »Lieber allein als in schlechter Gesellschaft« die Geschichte ihrer 101-jährigen Tante. Jelka hat ein KZ in Kroatien überlebt, davor die spanische Grippe, danach eine unglückliche Ehe. Jelkas Beispiel lehrt Altaras, die Rückschläge des Lebens mit Fassung und großbürgerlicher Grandezza zu tragen.
Alt werden ist schon eine ganz schöne Aufgabe, finde ich. Also es ist gar nicht einfach und meine Tante hat ja ab 75 alleine gelebt. Und hat 25 Jahre sehr, sehr genossen. Das finde ich ein ganz schönes Phänomen und ein Hit. Also das kann man nur nachahmen.
Alt werden ist aber auch eine ganz schöne Zumutung. Man ist auf andere angewiesen, Angehörige rücken ab. Wie werden Menschen verschiedener Generationen damit fertig? Darüber denkt Altaras Erzählerin im Wechsel mit der Tante nach.
Also dieses Denken über den anderen, das hat mir eingeleuchtet, Spaß gemacht. Das entspricht natürlich auch der Schauspielerei, sich in jemanden einzufühlen. Und das war ganz leicht, die Tante zu hören, zu schreiben. Weil ich habe sie ja zeitlebens gehört. Natürlich ist es bitter, wenn man Witwe wird. Als Frau verlierst du auch einen gewissen gesellschaftlichen Status. Und gleichzeitig bist du, zumindest in Italien, geschützt. Die hat ihren Mann überlebt, also fast eine Heilige. Als ich mich dann ausgeweint hatte, habe ich gegessen, was ich wollte und wann ich wollte. Keiner hat an mir herumgenörgelt. Ich bin los und habe mir die Welt angeschaut. Habe die Sonne und das Meer genossen, den heißen Sand, die Muscheln, die morgens angeschwemmt am Ufer liegen, die spektakulären Sonnenuntergänge. Es ist schön, wenn man in Gesellschaft ist, aber es geht auch wunderbar ohne. Meglio soli che mal accompagnati, besser allein als in schlechter Gesellschaft. Das ist mein Credo. Ich würde sagen, die letzten 25 Jahre waren die schönsten meines Lebens.
Altaras erweckt ihre Tante noch einmal zum Leben, macht sie unsterblich und zeigt mit Wärme, wie schwer es ist, das Leben loszulassen.
Sie sagt ja irgendwann zu mir, also als ich 60 wurde, das war schön, ich war ja noch so jung. Und dann habe ich gedacht, du hast noch so viel vor dir und ich mitten in der Lebenskrise, na wenn du meinst. Oh.
Von der Wiege bis zur Bahre mit einer dahin plätschernden Kindheit auf dem Bonanza-Rad, am Ende dann 101 Jahr, im Schnelldurchlauf durch ein Leben, das über Schauspielerbuch, ausgelesen ist es. Da fällt mir auf, erstaunlicherweise hat bisher kaum ein Schauspieler schreibend Interesse an fremden Welten gezeigt, Science-Fiction oder Dystopien geschrieben. Die reale Welt wird selten verlassen. Aber hier sind die letzten Seiten.
Epilog. Die Toten. Aus Das Feld von Robert Seethaler.
Kannst du mich hören? Hörst du mich? Hier bei uns gibt es keine Zeit. Aber nehmen wir mal an, du hast noch eine ganze Weile vor dir. Ich muss das annehmen, denn sonst würde nichts von dem, was ich dir sagen will, Sinn ergeben. Es gibt da nämlich ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Hätte ich begriffen, ich meine nicht gewusst, sondern wirklich begriffen, dass alles so schnell vorübergeht, hätte ich mir manches erspart. Aber für mich ist es vorbei. Und darum bilde ich mir jetzt ein, ich könnte wenigstens dir etwas ersparen. Mach dir keine Mühe, die richtige Frau zu finden. Es gibt sie nicht. Denk an die Toten und verzeih ihnen. Such dir Freunde. Du kannst sie überall finden. Auf der Straße, an der nächsten Ecke, an der Tankstelle, während du versuchst, das Schlauchventil aufzukriegen. Überall. Ich glaube, das Geheimnis ist, du musst dich interessieren. Geh zu deiner Mutter und lege die Hand an ihre Wange. Ich habe das nie gemacht. Und das war ein Fehler. Sag, ich liebe dich. Ich weiß, in deinen Ohren klingt es idiotisch und falsch. In ihren Ohren aber nicht. Ich habe es nie gesagt. Keine Ahnung warum. Ich konnte nicht. Kein einziges Mal. Und mit ziemlicher Sicherheit war das der größte Fehler von allen.
Show and Tell. Warum Schauspieler zu Autoren werden. Von Corinne Orlowski. Es sprachen Katja Hensel und Tonio Arango. Ton Thomas Monajan. Regie Giuseppe Majo. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024. Thank you.